Well, I want to say we really appreciate what the church here in Stuttgart.
Wir schätzen sehr die Gemeinde hier in Stuttgart.
And the atmosphere is free and wonderful to be in.
Und die Atmosphäre ist wunderbar und frei hier
and
zu
so
sein.
Our hearts are very encouraged.
So unsere Herzen sind sehr ermutigt.
Yes, tonight is our last meeting and we have some materials out there.
Heute Abend ist unsere letzte Veranstaltung und wir haben etwas Material auch draußen.
And especially for those new people here today.
Und ganz besonders für die neuen Leute, die hier sind.
And this is Crystal Siggy's sister, as you can
und das
see.
Ist Crystal, Siggy's Schwester, wie ihr sehen könnt.
It's wonderful how God is bringing us together to serve God and unity and as a family.
Es wunderbar, wie der Herr uns zusammenbringt als eine Einheit in ihm.
And I thank God for 28 years now. Siggy and I have been married and we've traveled together.
Ich danke dem Herrn für die 28 Jahre, die Siggy und ich verheiratet sind und wir reisen zusammen.
And I think it's so important the choice you make for your mate in life.
Und ich denke, es ist so wichtig für die Entscheidung, die du triffst, für deinen Partner in deinem Leben.
Because God puts people together for a purpose.
Denn der Herr bringt Leute zusammen für einen Grund.
And for all you young people that are waiting for the right one.
Und für die Menschen, die warten für die richtige Person.
Be patient.
Sei geduldig.
Hear from God.
Höre das, was der Herr dir sagt, wer dein Partner ist.
If you marry the wrong woman, the biggest mistake of your life.
Wenn du heiratest die falsche Person, ist der größte Fehler deines Lebens.
I think what's a 60% divorce rate in the church today.
Dann ist es, glaube ich, 60% Gescheidung in der Gemeinde today.
In America,
heute.
It's so.
In Amerika ist es so.
And what God needs is men and women that will stand together, walk together, and be in unity.
Und was der Herr braucht, ist Mann und Frau, die zusammen sind und in Einheit in ihm wandeln.
And I just thank God that He's raising up those kind of people today.
Und ich danke dem Herrn, dass er so eine Menschen auferstehen lässt.
Because the world people need to see that reality.
Und die Menschen in der Welt möchten diese Realität sehen.
And so choose the right one, young man.
So wählt die richtigen. Ihr
Amen.
Männer.
Amen. Christoph's going to greet you.
Oh, jetzt grüße ich euch. Okay. Okay. Ja, ich soll euch erzählen und ich grüße euch erstmal recht herzlich von Amerika natürlich. Wir sind Deutsch, aber ist egal, wo wir sind. Wenn der Geist des Herrn da ist, ist man einfach überall zu Hause. Und man hat, weißt du, oft sagen die Leute, wenn ihr reisen tut, habt ihr Heimweh. Nur wir haben keine Heimweh. Wir sind da, wo der Herr brauchen will, in diesem Moment. Wir wollen es nicht verpassen, denn in diesem Moment leben wir und in diesem Moment möchten wir das frische Wasser haben. Und wenn ich denke, den See, der zu Hause ist und da fließt nichts rein, das ist falsch. So, wir wollen das Frische, wir wollen den Brunnen Gottes trinken und dass wir es weitergeben einander, dass wir austauschen können. Die Erfahrung und diese Freude in ihm, das ist so wunderbar. Und deshalb sage ich euch, wir haben ganz tolle Tipps draußen. Ha, ich habe gesagt, Siggi sagt, oh, wir gehen nach Stuttgart in eine Gemeinde. Mann, ich habe 3 Tage gearbeitet, damit ihr genug Tonbänder habt. Und jetzt dürft ihr mich auch nicht enttäuschen, das müsst ihr also alle kaufen, bitte. Die sind ganz toll. Einmal die Herzensbeschneidung und das ist so gut für mich. Charlene guckt in meinen CD rein und sagt zu mir, Mom, kann ich deine Tonbänder hören? Und dann war sie ein bisschen, Mensch, sagst du hast ja nur Siggis Predigten da drin. Sag ich, ja, ich kann den Hals nicht vollkriegen. Aber wisst ihr, das ist so wichtig, dass unsere Herzensbeschneidung richtig ist, dass der Herr fließen kann in seiner Kraft. Und jedes Mal, wenn ich was höre, muss ich was Altes von mir loslassen. Und das ist exakt. Ist es nicht wunderbar? Du, der Herr möchte was tun in deinem Leben. Ich sage dir, er wird etwas tun, was du nicht erwartet hast. Du sollst irgendeine Entscheidung treffen und du hast Angst und willst nicht loslassen. Aber der Herr sagt, du sollst nicht gucken zur Rechten und zur Linken. Er wird was Wunderbares tun in deinem Leben, wenn du aufschaust. Und wenn du da bist, der Herr sagt, er kann nichts tun, bis du zu der Tür gehst. Siehst du, und du denkst, oh, ich kann nichts zur Tür. Geh zur Tür. Hab keine Angst. Der Herr ist da auf der anderen Seite. Wo können wir hinfallen? In seine Hand. Und dann hat sie das tolle Tape, Selbsterkenntnis. Wow, das war eine Bombe für mich. Selbsterkenntnis, schon wieder was zum Loslassen. Toll, dass der Herr vergrößert wird in mir. Und das ist so wunderbar, dass ich einfach erkennen kann, hey, der Herr muss in mir wachsen. Der muss in mir wachsen. Und dann haben wir noch die wunderbare vom Hohenlied. Vom Hohenlied, you know. Das heißt, erworbene Beeinflussungskraft. Erworbene, so dass Hoffnung für mich du, dass ich lerne, dass mein Wort stabil ist, dass ich lerne, dass ich ein Teil Gottes habe in mir, denn so wie mein Wort ist, so soll ich sein. Und das ist so wunderbar, dass wir lernen können. So, fühlt euch frei, bitte segnet uns, wenn wir leere Taschen haben und nach Hause gehen. Und dann wollte ich euch noch eins sagen. Als ich in Afrika war, habe ich gesehen Bilder. Und dann habe ich gedacht, ach guck mal, das sind eigentlich nur Striche. Und dann habe ich die ein bisschen näher angeschaut. Und dann hatte ich so einen Wunsch, etwas auszudrücken. Warum? Weil ich gerne was tun wollte, auch für die Mission. Ich brauche ein Fahrzeug, wo man, was nützt es, wenn ich kein Benzin habe, ich komme nicht weiter. Und da habe ich den Herrn gebeten, etwas zu tun in meinem Leben, dass ich immer genug Benzin habe. Ha? Okay, so, und dann hat der Herr mir gesagt, ich soll mir Papier holen und einen Bleistift. Und das habe ich gemacht. Und ich habe angefangen zu malen und der Herr hat mir gesagt, I show you how to do it. Ich zeige dir, wie es gemacht wird. Ich war so stolz auf den Herrn. Jedes Mal, wenn ich ein Bild gemacht habe, musste ich weinen, because das war nicht ich, das war der Herr. Ich sage euch, das ist so aufregend, because er hat den Kindern Israel alles gesagt und gelehrt. Und dann habe ich Platz gemacht in meinem Herzen, dass er mir was lernen kann. Und so ist das Schritt für Schritt, Kleines fängt an, aber es ist aufregend. So, ihr könnt euch gerne alles anschauen, ihr könnt teilhaben und ich muss euch sagen, ihr seid fantastisch. Ich bin so stolz, was der Herr tut hier. In dieser Stadt, in dieser Gemeinde. Es ist aufregend und wir können zusammen den Herrn preisen. Seid gesegnet.
Wenn ihr eure Bibel habt, schlagt auf Hesekiel Kapitel 1. Heute gebe ich euch ein bisschen konzentrierten Orangensaft. Und ihr müsst Wasser reinmachen, wenn ihr nach Haus geht. Denn ich kann ja von jedem, was ich da predige, könnte ich eine ganze Predigt alleine machen. Aber wenn ich damit warte bis nächstes Jahr, dann habt ihr das alles vergessen. So will ich euch nur einen Überblick geben, was ich glaube, was der Herr macht in dieser Zeit in der Gemeinde. Und ich glaube, dass er uns es so aufschließen wird. Okay, ich lese Hesekiel Kapitel 1 vom Vers bis 11. Na, lass mich mal anfangen bei 4, dann brauchst du nicht so lange zuhören. Und ich sah und siehe, ein Sturmwind kam vom Norden her und eine große Wolke und ein Feuer, das hin und her zuckte. Und Glanz was rings um sie her und aus seiner Mitte und aus der Mitte des Feuers strahlte es wie der Anblick vom glänzenden Metall. Und aus der Mitte hervor erschien die Gestalt von 4 lebenden Wesen. Und dies war ihr Aussehen. Die Gestalt eines Menschen hatten sie. Und 4 Gesichter hatte jedes und 4 Flügel hatte jedes von ihnen. Und ihre Beine waren gerade Beine und ihre Fußsohlen wie die Fußsohlen eines Kalbes. Und sie funkelten wie der Anblick von blanker Bronze. Und Menschenhänden waren unter ihren Flügeln und an 4 Seiten. Und die 4 hatten ihre Gesichter und ihre Flügel. Ihre Flügel berührten sich einer mit dem anderen und sie wandten sich nicht um, wenn sie gingen. Sie gingen ein jedes gerade vor sich hin. Und das war die Gestalt ihrer Gesichter. Das Gesicht eines Menschen, das Gesicht eines Löwen hatten die 4 rechts und das Gesicht eines Stieres hatten die 4 links und das Gesicht eines Adlers hatten die 4. Und ihre Flügel waren nach oben ausgespannt und jedes hatte 2, die sich einer mit dem anderen berührten und 2, die ihre Leiber bedeckten. Und sie gingen ein jeder gerade vor sich hin. Wohin der Geist gehen wollte, dahin gingen sie. Und sie wandten sich nicht um, wenn sie gingen. Himmlischer Vater, ich danke dir heute für die klare Erkenntnis in deinem Wort. Und ich bitte, Herr, dass du eine klare Auslegung gibst heute Nachmittag. Denn du weißt ja, wie hungrig und durstig wir sind nach deiner Offenbarung. Und Herr, offenbare du dein Wesen und offenbare du deine Herrlichkeit. Offenbare du dich in unserem Leben, so dass wir nicht mehr zurück im Schatten dringen können. Aber dass wir ein Verlangen haben, im hellen Licht zu wandeln und deine Herrlichkeit zu verbreiten. verbreiten. So Herr, gebrauche du dein Wort heute Abend und lass dein Wort so kraftvoll werden und die Salbung, dass jedes Joch gebrochen wird und dass wir freier werden, höher zu gehen in das, was du hast für uns. Herr, segne du dein Wort jetzt in Jesu Namen. Amen. Denn der Herr hat mir ja schon seit einiger Zeit, und ich glaube, das erste Mal, als ich hier nach Stuttgart kam, vor ungefähr 5 Jahren, habe ich davon gepredigt, wie die Gemeinde zu einem neuen Punkt kommt und wie wir eine neue Offenbarung des Wesens des Herrn erhalten werden. Na, auch im Hesekiel, da siehst du, wie diese Kreaturen, die 4 Gesichter von dem Wesen, diese 4 Wesen kannst du auch im Buch der Offenbarung sehen. Sie sind im Buch der Offenbarung vor dem Thron und sie loben dem Herrn und danken den Herrn und beten ihn an. Now, diese 4 Wesen siehst du hier in Hesekiel. Hesekiel war ja ein Priester, aber der sein Priestertum nicht erfüllen konnte, weil er in Gefangenschaft war. Und der Herr hat ihm eine prophetische Sicht gegeben für das, was er tun wird in Israel und im Volk, in seinem Volk. Na, wenn du schaust, wenn der Herr vom Gesicht spricht, dann spricht er ja von einer Offenbarung. Ich kann ja an deinem Gesicht sehen, obwohl ich dich nicht kenne, ob du glücklich oder traurig bist. Der hat uns ja die Möglichkeit gegeben, unseren Gemütszustand, unser Wesen, das spiegelt sich ja auf deinem, in meinem Gesicht an. Du kannst dir einen Hund anschauen, einen Hund oder ein Pferd oder ein Löwe, da kannst du nicht sagen, ist der nun traurig, hat er gerade gefressen, freut er sich oder was. Denn er hat ja nicht die Möglichkeit, seinem dies, was er ist, sein Wesen, Ausdruck zu geben. Na, die meisten von uns, wenn wir Jesus sehen, wir sehen ja Jesus als Mann. Wir sehen ja Jesus als ein Mensch. Wir sehen ihn in Visionen, wir sehen ihn in Träumen und so weiter. Aber Jesus ist ja kein Mensch mehr. Der war ja ein Mensch vor 2000 Jahren. Jetzt ist ja Jesus Gott. Und oftmals können wir uns gar nicht vorstellen, die Größe und die Stärke Gottes in unserem Leben, sodass wir die Fülle haben, die Gott in uns haben will. Na, 4 spricht immer vom Fundament. Und wenn der Herr hier 4 Gesichter zeigt, dann zeigt er uns ja 4 Seiten. Du kannst ja nicht Jesus gleich werden, nur weil du denkst, du bist ein schöner Mensch und ein guter Mensch. Du musst ja andere Eigenschaften haben, die geboren werden in dir im Geist. Und deshalb hat der Herr ja die Tiere genommen oder das Wesen der Tiere gezeigt, uns gezeigt, Eigenschaften, die in Gott sind, sodass wir Gott ähnlich werden. Na, wenn du siehst zum Beispiel an der linken Seite, die linke Seite spricht immer, im Hohenlied sagt es, seine linke Hand ist unter meinem Kopf und die rechte Hand umarmt mich. Du kannst ja Jesus nicht kennen vom Weiten. Er muss sich ja uns, seine Autorität zieht uns ja nah ans Herz. Das ist ja sein Verlangen. Dass er uns nah an sein Herz zieht und wir seinen Herzschlag hören und wir ihn erkennen in der Auferstehungskraft. Na, die linke Seite. Der Herr, du kannst den Herrn ja nicht erkennen, wenn du deine natürliche Gesinnung hast. Die natürliche Gesinnung ist ja in Feindschaft mit der geistlichen Gesinnung. Und die kämpfen ja in uns, sodass du, obwohl du Predigten hörst und du betest, ist ja nicht gesagt, dass du geistlich bist. Die geistliche Gesinnung kommt ja nur, als wir uns hingeben und wir erkennen, was Gott tut in unserem Leben. Na, auf der linken Seite zeigt der Herr uns die 2 Wesen. Er ist der Stier, und im Englischen ist es der Ochs, und der Adler. Und da spricht davon, wie unsere Gesinnung verändert wird im Herrn, sodass wir ihn sehen können in der Fülle. Na, als Abraham, dass der Herr Abraham aussandte und er sagt, na, ich werde dir mal dein Erbe zeigen. Und Abraham sagt, oh Herr, wie soll es sein, dass ich mein Erbe sehe? Und der Herr sagt, gib mir ein Opfer. Und er bringt ihm ein Opfer und du kennst ja, wie das Feuer fällt und alles. Und dann sagt der Herr etwas sehr Erstaunliches. Er sagt, Dein Same wird so groß sein wie der Sand am Meer und wie die Sterne im Himmel zählt. Aber ihr werdet 400 Jahre in Gefangenschaft sein. Das ist nicht eine komische Sache, um in die Verheißung zu kommen. Warum hat der Herr denn nicht dem Abraham gezeigt, wie man das Land kauft von den Philistern? Oder von den Moabitern? Der hatte ja Geld. Der hat Reichtum gehabt und der hätte ja die Dinge nehmen können und das Land einkaufen können, kaufen können, erwerben können, geldlich oder im Handel, sodass sie das Land besessen könnten. Lange bevor der Zeit der Verheißung. Na, wenn der Herr uns zeigt, was ist denn ein Stier und ein Ochs, spricht er von Böde. Und wie, hier ist ja der Abraham und der Herr zeigt ihm, dass Israel ihn kennen wird, wenn sie lernen, die Böde zu tragen. Na, im Tempel von Salomon, da sind 12 Ochsen, 10, ich weiß nicht ganz genau die Nummer. Und die tragen ein großes Wasserbad. Und sie siehst, wie das Wasserbad da, das Wasserbad steht auf dem Rücken der Ochsen, wo die Opfer gewaschen werden und die Priester. Und heute, was der Herr tut in deinem und meinem Leben, du wirst ja nicht frei, weil du unabhängig bist. Die Freiheit kommt ja nur, wenn wir unsere Bürde annehmen. Wir können ja Gott gar nicht erkennen, wenn wir nicht eine Bürde für Seelen und eine Bürde für den Dienst und die Bürde der Herrlichkeit tragen und die Bürde in unserem Leben tragen. Oftmals wollen wir ja, wenn wir zu Jesus kommen, frei werden. Wir wollen ja keine Verantwortung, wir wollen ja keine Bürden, wir wollen ja nicht diese Dinge. Aber der Herr macht uns gar nicht so frei. Man musste denken, als sie nach Ägypten kamen, die Hebräer, die kamen ja nicht, weil sie verfolgt waren. Sie kamen ja rein nach Ägypten, weil Gunst da war, weil Gott sie segnete. Und hier sind sie 400 Jahre in Ägypten. Na, stell dir mal vor, was die gebetet haben nach 200 Jahren. Die haben wahrscheinlich gebetet und haben gesagt, oh Herr, mach uns eine politische Kraft. Gib uns politischen Einfluss mit Pharao. Und nichts geschah. Und 400 Jahre sind vergangen. Und nach 400 Jahren, da kam ein neuer Schrei in ihrem Herzen. Was hat dein Herr getan in den 400 Jahren? Weißt du, du kannst ja nur durch Druck, kannst dir ja nur Silber, Gold und kostbare Steine entwickeln. Du kannst ja kein Gold wachsen lassen. Da wächst ganz egal, wie oft und wie lange du betest. Da wird kein Gold auf dem Baum wachsen. Du wirst keine Diamanten im Pflaumenbaum finden, nur weil du betest. Die Diamanten und das Gold, das findest du ja nur im Untergrund. Wenn du weißt, wo du hingehst und du gräbst dich im Untergrund. Ich habe viele Diamantenersucher getroffen in Südafrika. Und die sind tagelang, sehen die keine Sonne. Tagelang gehen sie im Untergrund, sodass sie die Steine hervornehmen. Und die sagen, manchmal sind ganze Waggons voll Steine, bevor sie ein Diamanten finden. Und was macht denn der Herr in unserem Druck? Du musst ihn ja erkennen in der Böde. Du kannst ja nicht stressfrei sein, wenn du denkst, dass du frei bist, ganz weil du keine Böden mehr hast und du bist schon wie im Himmel und du betest nur, dass alles leicht ist. Nein, du wirst ja nur fit, wenn du Gewicht trägst. Ist ja im Natürlichen, die Muskeln können sich ja nur entwickeln. Und ich weiß, David und ich, wir glauben, dass wir schwere Dinge tragen und schieben müssen im Natürlichen, sodass unsere Muskeln, ist ja nicht genug zu beten, Herr, gib mir Kraft, du musst ja da was tun für, um diesen Körper jung zu halten. Du kannst ja beten, solange du willst. Glaub mal nicht, dass du besser atmen kannst, wenn du nie von deinem Stuhl aufstehst. Das kommt ja erst an, wenn du anfängst, deinen Körper Gewalt anzutun und wenn du Gewichte hebst und wenn du rennst und wenn du laufst und wenn du Fahrrad fährst. Und wenn es im Geistlichen das Gleiche. Wir können ja nicht ohne Böden den Herrn erkennen. Der Dienst ist ja eine Böde. Die Seelen, wenn du eine Böde für Nationen hast, hat ja gar keine Kraft, wenn du leicht betest und es bewegt sich nichts in dir und in mir. Nur wenn du die Böde, ich gehe ein bisschen schneller, ich will nämlich zur rechten Seite kommen. Na, wenn du die Böde anfängst, dann hat der Herr geredet zu Moses nach 400 Jahren. Im zweiten Mosebuch, Mose 19, Vers 4 sagt er, Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen habe und euch zu mir genommen habe. Im 5. Buch Mose sagt es, wie ein Adler sein Nest aufstört, über seine Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen. In Psalm 103, Vers 5 sagt es, der mit Gutem gesättigt sein Leben, deine Jugend erneuert er wie ein Adler. Na, nach 400 Jahren nimmt der Herr die Böde von ihm. Und in der Böde werden sie frei. Na, ich glaube, Deutschland muss zu einer neuen Freiheit kommen. Und wenn der Herr von Flügeln spricht, ist ja nicht, dass dir Flügel wachsen und du fängst an zu fliegen. Flügel sprechen davon, dass du auf einer neuen Stufe kommst, denn ein Vogel hat die Möglichkeit, sich von all den Begrenzungen zu erheben und über die Grenzen unserer Persönlichkeit hinauszukommen. So oftmals, wenn du nur da unten bist, kannst du gar nicht die Vision von oben haben. So wenn dein Glaube anfängt, nicht nur dich zu heilen, und dein Glaube anfängt, nicht nur, dass du nicht nur glaubst für ein Auto und für ein neues Kleid und für ein neues Haus. Aber wenn dein Glaube anfängt, dich zu erheben in die himmlische Vision, wo du höher kommst, wo dein Glaube etwas hat, das nichts mehr mit diesen Dingen auf der Welt ist, dann verstehst du etwas von der Freiheit in dir, wo die Dinge von außen dich nicht mehr festhalten. Na, ich will dir nur 3, 4 Dinge sagen vom Adler. Denn der Adler, viele von uns, wir haben ja Sehnsucht. Und die haben gesagt, wenn du einen Adler unter den Hühnern machst, der Adler sagt dann nicht, Halleluja, ich bin ein Adler. Wenn der unter Hühnern ist, dann benimmt er sich wie ein Huhn. Aber er hat eine Sehnsucht in seinem Herzen zu fliegen. Aber wenn du ihn im Käfig lässt mit den Hühnern, der fliegt nie. Und weißt du, viele von uns, wir haben Sehnsüchte wie ein Adler, aber wir benehmen uns wie Hühner. Wir haben Flügel, aber wir können nicht fliegen. Und der Herr will ja, dass die Gemeinde Flügel sind, die sich aufheben kann und wo der Wind kommen kann und uns höher hebt. Denn in jede Schwierigkeit in deinem Leben. Die sagen ja, die haben Adler gefunden zwischen Amerika und England. So hoch wie ein Flugzeug. Dass du auch praktisch gesehen hast, Frost auf ihren Federn. Na, ein Adler ist ja geboren in den höchsten Plätzen. Eine Mutter und Vater bringen sie ja ganz hoch. Und die lernen ja zu fliegen, wenn sie anfangen zu lernen, wie man fällt. Die müssen sich ja praktisch aus dem Nest fallen lassen. Na, die meisten von uns, wir wandeln ja mit dem Herrn, aber wir haben Angst vorm Fallen. Wir wollen fallen, ist ja ein ganz anderes Gefühl. So, vielleicht einige ihr Jugendlichen springt aus dem Flugzeug, Bungee-Jumped und all diese Dinge, da müsst ihr ja die Widerstandskraft von der Herde durchbrechen, sodass du dich fallen lässt. Und viele von uns, wir wissen ja nicht, wie wir in die Hände Gottes fallen. Denn fallen ist ein ganz anderes Gefühl. Denn wenn du Kontrolle hast, dann passt auf, wo du wandelst und wo du gehst. Na, wenn der Herr, wenn der dich zur neuen Stufe bringt in deinem Denken und wie du ihn siehst und du bist in deinem Nest, das erste und du betest geistliche Gebete. Bete lieber nicht, wenn du es nicht meinst. Denn wenn du wirklich betest und du sagst, Herr, gebrauche mich, verändere mich, weißt du, was er macht? Er packt Dornen in dein Nest. Denn wenn er ein paar Dornen in dein Nest setzt, wie ein Adler, wenn die jungen Adler sich nicht fallen lassen, sodass sie lernen, wie man fliegt, dann machen die Eltern, bringen Dornen in den Nest, sodass sie sich nicht mehr hinsetzen können. Und das ist, was er mit uns macht. Wenn du betest, plötzlich kannst du nicht mehr sitzen in deinem Nest, wo es so bequem war. Weil es dich sticht, sodass du da raushoppst und lernst, wie man fliegt. Ein Adler muss ja ganz still sein, um hochzukommen. Du kommst ja nicht hoch in Gott, weil du versuchst, geistlich zu werden. Wir kommen ja nur hoch in Gott, wenn wir uns hingeben. Und wenn wir eine Ruhe innerlich finden, eine Balance finden in unserem Leben, wo wir ganz still sind. Eine Sache, da sind ja viele Dinge, wovon man vom Adler predigen kann, um zu sehen, wie unsere Gesinnung sich verändert. Aber eine Sache, weißt du, wenn manchmal die Adler, die haben so einen Wasserstein, das auf ihrem Schnabel wächst. Und wenn das Wasserstein wächst, der Herr sagt ja, erneuert unsere Jugend, dann verlierst du die Balance. Und die wissen, wenn die Windströme kommen und sie höher und höher bringen, müssen sie ganz still sein, sonst verlieren sie ihre Balance und der Wind kann sie auf die Erde schmeißen. Und die, weißt du, was die machen? Dieser kleine Wasserstein am Schnabel kann die ganze Balance wegnehmen. So, dann gehen die ganz hoch. Und wenn der Druck ist aus ihrem Leben und sie verspüren den Druck da oben, weißt du, was geschieht? Der Druck springt den Wasserstein vom Schnabel und sie finden die Balance wieder. Und deshalb sagt ja der Herr in uns, wenn er uns erneuern will, manchmal bringt er Druck in uns, dass all diese Dinge, die wachsen in unserem Leben, die nicht geformt sind durch den Geist, abspringen. Und dass wir Balance haben im Geiste. Viele von uns, wir sind ja überentwickelt oder unterentwickelt. Auf einer Seite unseres Lebens. Wir müssen ja uns gleichzeitig entwickeln im Geistlichen und im Seelischen, sodass du wachsen kannst auf jeder Beziehung und Gott uns Gunst geben kann, wie er will. Na, eine Sache, ich weiß das, wenn der Herr unsere Gesinnung verändert. Hey, ein Jäger hat mir mal erzählt, als er nach Colorado gegangen ist. Er sagt, weißt du, als ich nach Colorado gegangen bin und ich wollte Rehe jagen, da hat mich ein Indianer, war mein Führer. Und ich bin hochgegangen in die Berge und ich habe gesehen, da waren alles diese kleinen Steine, der weiße Steine als Zeichen. Und da habe ich gesagt, was sind diese Steine denn dafür da? Und da hat der Indianer gesagt, das sind, wo die Adler gestorben sind. Ich sage, was meinst du denn, wo die Adler sterben? Er sagt, da manchmal die Adler werden deprimiert. Die lassen ihre Flügel hängen. Die fressen nicht mehr und die sitzen dann nur. Und er sagt, weißt du, wenn man die nicht aus der Depression herauskriegt, dann sterben die. Und ich habe die begraben, sagt er. Und ich habe die begraben. Ich wollte nicht, dass die Coyotes die fressen. Und ich habe dir jetzt Zeichen, um mich zu erinnern, das sind, wo die Adler gestorben sind. Aber er sagte, weißt du, manchmal, wenn die Adler sitzen da oben und die sind vielleicht deprimiert und wir wissen nicht warum. Und die Brüder sehen sie, die da oben fliegen. Weißt du, was die machen? Die jagen einen Hasen. Und die nehmen den Hasen und die zerreißen den Hasen oder die Ratte. Und die nehmen das Wild, das die Beute. Und dann fliegen sie über die deprimierten Adler und lassen das Blut tropfen. Und sobald das Blut tropft, plötzlich kommen die Adler wieder zum Leben. Und die fangen an, ihre Flügel zu bewegen. Und weißt du, oftmals lieben wir Jesus, aber wir sind deprimiert. Wir wollen ja nicht mehr fliegen. Wir wollen ja nicht in die Höhe. Wir haben die Lust am Leben verloren. Wir haben verloren, dass der mehr ist als unser Widerstandskampf und dass wir nur so überleben und dass wir die Bürde tragen und wir wissen nicht, wie man frei sein kann in der Bürde. Und ich danke dem Herrn, dass sein Blut kommt und dass sein Blut jedes Mal, wenn du deine Flügel hängen lässt, dass es kommt und dich aufbelebt, sodass du anfängst, wieder deine Flügel zu erheben und dass du erkennst, dass dein Leben einen Sinn und einen Zweck hat und dass du dich höher heben kannst als all deine Probleme durch Jesus Christus. Denn nur wenn du deine Gesinnung veränderst und deine Sicht veränderst, kannst du Jesus sehen in der Autorität. Na, auf der rechten Seite, und das ist, was ich glaube, wo die Gemeinde hinein muss. Die Gemeinde muss eine neue Autorität haben in Christus. Mehr als wir haben. Viele Mal gebrauchen wir seinen Namen, aber wir sind nicht sein Name. Wenn du verheiratet bist, gebrauchst du ja nicht deinen Namen von deinem Mann. Du wirst ja der Name. Und oftmals gebrauchen wir ja den Namen Jesus, aber wir sind nicht der Name Jesus. Und wir müssen ja den Namen Jesus tragen als seine Braut, als seine Frau. Ich muss ja, der Name Jesus muss ja einwirken auf meinem Leben. Aber wenn du auf der rechten Seite schaust, Da ist der Mensch und der Löwe. Na, wenn du siehst, was Johannes sagt in 1,29. Am folgenden Tage sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. In Johannes 1,36 sagt es: Siehe das Lamm Gottes, er wird wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und ist wie ein Lamm stumm. Now, oftmals habe ich mich gewundert über die Schriftstelle, und ihr kennt die auch, wo der Herr zu Petrus sagt, nachdem Petrus ihn verleugnete. Und er sagt zu ihm, als er Petrus die ganze Nacht fischt und er steht am Ufer und Jesus bereitet ihm Frühstück zu und Petrus erkennt ihn endlich und die Jünger kommen und sie nehmen die Netze und sie fischen und die Netze zerreißen nicht und die haben große Beute. Und Jesus sagt zu Petrus: Petrus, liebst du mich? Er sagt: Ja, Herr. Er sagt: Nähre meine Lämmer. Dann sagt er: Petrus, liebst du mich? Er sagt: Ja, Herr. Dann sagt er: Nähre meine Schafe. Und so lange Zeit habe ich gedacht, na, das sind halt kleine Lämmer, die kommen vom Schafen. Bis neulich, vor ein paar Monaten, der Herr mir eine Erkenntnis gegeben hat. Denn die Wurzel, vom Griechischen, das Lamm kommt nicht vom Schaf. Das Lamm kommt vom Stamme Judas. Denn er ist ja der Sohn Gottes. Und warum sagt der Herr denn, dass er das Lamm ist? Weißt du warum? Ein Lamm kann nur ein Jahr alt sein. Oder drei. Wenn du älter wirst als ein Jahr, bist du nicht mehr ein Lamm, dann wirst du ein Schaf. Und warum ist denn Jesus ein Lamm? Weil er eine Zeit hatte. Und im Griechischen sagt es, Kairoszeit ist eine Zeit der Bestimmung, ist eine Zeit der Berufung. Und weißt du, was der Teufel wollte? Der wollte ja immer Jesus aus seiner Zeit herausbringen. Er wollte ihn ja berühmt machen. Er wollte ihm Angst machen. Er wollte ihn anfechten zu Versuchungen. Warum? Er wollte ja, dass er seine Zeit verlängert und nicht den Zeitabschnitt einhält. Na, du weißt ja, Zeit ist ja mehr wichtig als dein Geld. Geld kannst du wiederkriegen, deine Zeit nicht. Na, als die Kinder Israels in Ägypten waren, die meisten von uns, wir wollen ja Erweckung, wie die Kinder in der Wüste hatten. Die Wüstenerfahrungen war ja, wie der Herr sie bewahrt hat, wo sie Wunder gesehen haben, das Manna, wie das Wasser aus dem Felsen kam und all dies. Na, als sie ins verheißene Land kam und die Ernte kam, da hörten die Wunder auf. Weißt du warum? Weil die Kinder Israels lernen mussten Zeiten zum Sehen, Zeiten für die Ernte. Zeiten in Saisons in deinem Leben, dasselbe mit dir und mir. Du hast ja Zeiten in deinem Leben, wo der Herr sehnt und wo du sähst und wo du erntest. Du kannst ja beten, solange du willst. Wenn da kein Same in deinem Herzen ist, hast du keine Ernte. Obwohl du sagst: Hilf mir, Herr, ich will eine Ernte, ich will dies und das. Du musst ja die Zeiten kennen in deinem Leben. Der Herr sagt ja, dass wir den guten Boden bereiten müssen, so dass 30, 60 und 100-fältige Frucht kommt. Und hier die Kairo-Time sind nicht nur Zeitabschnitte. Die Kairo-Time, Zeit ist eine Bestimmungszeit in deinem und in meinem Leben. Na, was tut denn der Herr in dieser Zeit in deinem und in meinem Leben? Was musste denn Jesus tun? In dieser Zeit, als er ein Opfer wurde, konnte ja nicht eine Woche später sein oder eine Woche vorher. Da war eine Zeit. Und in meinem Leben ist auch eine Zeit der Bestimmung. Da kannst du nicht sagen, wenn der Herr kommt: Ach, lass mich erstmal in Urlaub fahren. Oder lass mich erstmal das machen, morgen mache ich es wieder. Da gibt es Zeiten in deinem Leben, die kannst du nie wieder haben. Na, wenn du siehst, wenn der Herr spricht ja zweimal zu den Jüngern. Und eins sagt er im Matthäus und eins sagt er im Lukas. Und er sagt das: Er sagt, ich sende dich, im Lukas 10, Vers 3 sagt er, ich sende euch wie Lämmer mitten in die Wölfe. Und in Matthäus sagt er, ich sende euch wie Schafe in der Mitte der Wölfe. Darum sei schlau wie die Schlange und harmlos wie die Taube. Aber was ist denn der Unterschied? Und wenn du mal das liest, da wirst du sehen, das ist eine ganz andere Bestimmung. Wenn sendet der Herr uns denn als Lamm? Es ist eine festgesetzte Zeit. Und was hast du denn da für Gelegenheit? Die Gelegenheit muss ich ja erkennen, dass ich in dieser Zeit ein Lamm werde. Ein Opfer sein kann. Für was? Denn ein Lamm muss ja zeigen Himmelreichkraft. Wo du erfährst, wo die Kraft des reichen Gottes, guck dir mal die Bergpredigt an. Du kannst das gar nicht tun, was der Herr da sagt. Deine Feinde lieben. Wenn sie dich fragen nach dem Rock, gib ihm dein Kleid. Geh nicht nur eine Meile, geh zwei Meilen. Wenn sie dich fragen, eine Wange, gib ihm die anderen. Wie viele von uns machen das? Wenn die Situation kommt, dann betest du, wie toll, dass du da rauskommst. Dass du gerechtfertigt wirst, dass du, dass du das tun kannst. Aber es sind Zeiten in meinem Leben, wo der Herr will, dass ich, wie ich heute Morgen sagte, dass das innere Reich auswendig wird. Lass mich das erzählen. Wir haben ja öfter mal was für Richard Wurmbrand in früheren Zeiten geschmuggelt. Und eines Tages, bevor Richard Wurmbrand eingesperrt wurde, da fuhr er durch Rumänien und er kam in eine Bierstube oder was und wollte Tee trinken. Und da kam er rein, es war schon abends, nachts und da saß er. Und plötzlich sieht er einen Mann, der ganz betrunken ist und er heult. Und er heult und er sagt, ach, ich habe ja sowas Schlimmes gemacht, niemand kann mir vergeben, ist ja furchtbar, was ich gemacht habe. Und als er so kam, na, stell dir mal vor, wenn du so einen Mann siehst, der deine Mutter und deinen Vater wo getötet hat, was machst du denn da? Hermin, hast du denn die Kraft, die Liebe Jesu zu zeigen, oder möchtest du die umhauen? Oder selbst ermorden? Und so kommt er, glaubt man nicht, dass Richard Wurmbrand keine Gefühle hatte. Aber er kannte, dass das seine Zeit war. Ganz egal, wie er sich fühlte, das war seine Zeit, das Reich Gottes, das inwendige Reich Gottes außen zu zeigen. Und er ging zu ihm hin und er sagte, hör zu, wir haben ja schon für dich gebetet. Aber ich sage dir eins, obwohl du ein Mörder bist, obwohl ich dich hassen könnte, ich sage dir eins, das Blut Jesus bedeckt jede Sünde. Nein, sagt, das glaube ich nicht. Ja, sagt er. Ich will es dir beweisen. Ich nehme dich mit nach Haus. Ist schon spät. Und wenn Sabine aus dem Bett kommt, wenn ich sie hole, sie wird dich erkennen. Und du wirst sehen, wie sie dir Jesus Liebe zeigen wird. Und er sagt, weißt du was? Und dann wird der Herr dir beweisen, dass dein Blut stärker ist als dein Hass. Dass seine Vergebung stärker ist und seine Liebe stärker ist durch meine Frau, als was du getan hast. Er kam. Kairo Time. Kannst du nie wieder leben. Wenn du das verpasst, verpasst es immer. Und oftmals gibt uns Zeiten, der Herr Zeiten, und wir sind so drunter mit unseren Gefühlen und unserem Gemütszustand. Und wir fühlen uns so schlecht und wir fühlen uns so weak, schwach, dass wir keine Möglichkeit haben, diese Kairos Time, die Zeit der Bestimmung, den Herrn scheinen zu lassen in unserem Leben. Ich sag dir noch was anderes, vielleicht habe ich das hier schon mal erzählt. Aber ich weiß noch, als ich hier junge Frau war, in den 70er, und ich bin in den Gemeinden gegangen und die kamen gerade von Russland. Und wir waren gerade gerannt von der Geheimpolizei. Wir waren in der Untergrundgemeinde. Und ich war in einer Gemeinde in Amerika. Und die haben gerade so eine neue Lehre gehabt, dass du, wenn du Jesus liebst, dann brauchst du nicht leiden. Und hier bin ich und erzähle, und ich predige gar nicht, erzähle nur, was geschah in Russland. Und plötzlich steht ein Mann auf. Und er sagt, ich gebiete dir, Siki, in Jesu Namen, du verbreitest nur Angst in unsere Herzen. Wir gebieten dir, in dem Namen Jesus. Musst du mal wissen, wie du dich fühlst. Der Prediger war wie, als ob er Ameisen hatte. Satz auf Ameisen. Der war so unglücklich mit mir. Und ich raus aus dieser Gemeinde, ich konnte gar nicht so schnell raus, wie Leute haben absolut abgelehnt. Und ich habe nur gesagt, was geschah. Und als ich draußen stand und wartete auf mein Auto, niemand begrüßte mich fast, da kam eine Frau zu mir. Sie sagte, Sigi, ich weiß, wovon du redest. Ich sag, ja. Sie sagt, weißt du, wir haben uns alle bekehrt, meine Kinder und wir als Eltern. Und wir haben alle in Zungen gesprochen und wir waren eine richtig charismatische Familie. Es war eines Tages, meine Kinder wollten raus und die sind zur Oberschule gegangen und sie wollten sich Schulmaterial kaufen und die kamen nicht mehr zurück. Und wir sind zur Polizei gegangen und wir haben gesagt, ihr müsst uns helfen. Ach nee, sagen sie, die sind Hippies. Und nach 2 Wochen haben sie meine Töchter gefunden, ermordet. Und die Prekisten kamen und haben gesagt zu mir, welche Sünde hast du denn gemacht, dass der Herr sowas erlaubt in deinem Leben? Sie sagt, ich habe mich eingeschlossen und ich habe nur einen Gedanken gehabt in meinem Herzen, wie soll ich mein Leben zum Ende bringen? Ich habe keine christlichen Musik mehr gehört, ich habe keine Predigten mehr angehört, ich habe die Gardinen gezogen, ich lache auf dem Boden. Und ich habe gesagt, Herr Jesus, nimm mein Leben. So an der tiefsten Nacht meiner Seele plötzlich ein Licht erschien. Und es war so, als ob ein helles Licht in mein Zimmer war. Und ich sah die Füße Jesus. Und als Jesus da war in meinem Zimmer, da bin ich hingekraucht und ich wollte ja nur seine Füße begreifen. Und der Herr sagt das zu mir, sagt sie. Weißt du, was er sagt? Meine Tochter, hast du genug Glauben, dass du Glauben hast, dass ich dir Liebe geben kann für die Mörderer deiner Töchter? Kannst du das glauben, dass ich dir Liebe geben kann für die Mörderer deiner Töchter? Und ich sage, weißt du, Sigi, etwas schau in meinem Herzen. Ich sagte, wir haben ja die Mörderer nicht gefunden, aber wenn wir sie finden würden, ich könnte Ihnen sagen heute, dass die Liebe Jesus so groß ist, dass sie die umwenden kann, die mein Leben zerstört haben. Was sage ich dir denn? Das sind Zeiten in deinem Leben, wo Gott sein Reich offenbaren lassen will. Sein Reich ist ja nicht offenbart durch fromme Lieder. Sein Reich wird offenbart, wenn die Zeiten kommen und wir ein Lamm sind. Wo wir ein Opfer werden, wo wir unsere Gefühle und unser Zorn und unsere Bitternis hinweggeben und wo wir sein Reich offenbar machen, wie Jesus es offenbar macht. Er war ein Lamm, denn er starb für dich und mich zu einer berufenen Zeit und er gab sein Leben für dich und mich, 33 Jahre alt, war nicht verheiratet, hatte keine Kinder, hatte ein langes Leben vor sich. Und doch gab er es, weil er Lamm war. Und die Gemeinde, als du und ich als Gemeinde, wir kennen noch nicht Jesus voll. Wenn wir ihn nicht sehen als Lamm, wenn wir nur Jesus sehen als einen guten Mann, wenn wir nur Jesus sehen als einen Propheten. Johannes sagt was? Johannes sagt, sieh das Lamm. Er ist das Lamm Gottes. Denn Christus kommt ja von wo kam denn das Lamm Gottes? Na, auf der rechten Seite kommt der Löwe. Und oftmals sehen wir ja Jesus in Offenbarung Kapitel 5. Johannes weint. Er sagt, wer ist wert? Wer kann das Buch des Lebens aufmachen? Wer kann die Siegel brechen? Und jeder Engel sagt was? Ist der Stamm vom Juda, der würdig ist, die Siegel zu brechen. Aber wenn du siehst, Jesus ist ja ein Löwe, wo kommt denn der Löwe her? Der Löwe, das Schaf kommt ja aus dem Löwen, das ist nicht das Schaf, das Lamm. Das Lamm kommt ja aus dem Löwen. Na, der Löwe kommt aus dem Stamme Judas.
Und wenn du dir mal anschaust, Judas bedeutet ja preis den Herrn oder preis Jehova. Und hier siehst du zwei Frauen. Jakob liebt Rahel. Aber Rahel hat nicht produziert Judah. Rahel hat geboren Josef in Benjamin. Aber Jesus, der kommt nicht von Benjamin. Der kommt nicht von Josef. Der kommt von Judah. Warum? Wenn du weißt, was geschieht denn mit Lea. Hier ist Lea. Und Jakob findet sie in ihrem, seinem Bett. Und er sieht sie. Und er ist so erfüllt mit... Kannst du dir vorstellen, stell dir mal vor, denkst du, hast deine geliebte Frau, also eine Frau, die du gar nicht willst im Bett. Und sie fühlt sich gehasst. Und was macht denn der Herr? Er öffnet ihre Gebärmutter. Weil jedes Mal, wenn sie einen Sohn hat, kämpft sie mit Jakob. Das erste Mal, wenn sie den Sohn hat, weißt du, wir können ja so, wenn Gott etwas tut in unserem Leben, wir können das, wir werden ja Manipulator. Manipulating. Und ihr sagt, ach, jetzt habe ich ihren Sohn, jetzt wird Jakob mich lieben. Dann kriegst du den zweiten Sohn, Simeon. Weißt du, warum sie sagt, hören, der Name bedeutet, er hört mich. Denn Jakob hört ja ihr Herzensschrei nicht. Jakob sieht ja nicht ihre Herzensschrei, er liebt ja Reihe. Und dann hat sie Levi. Levi bedeutet, er ist jetzt vereint zu mir. Und all die Söhne haben nicht Jakob zu ihr gebracht. Und dann hat sie Judas. Und sie sagt, preis Jehova. Sie braucht nicht mehr Judah, Jakobs Liebe zu sich zu ziehen. Jedes Mal, wenn sie dann ruft, Judah, sagt sie, preis den Herrn, füttere die Kamele. Preis den Herrn, geh zu Bett. Preis den Herrn, ruf deinen Vater. Preis den Herrn, komm zu essen. Und aus diesem kommt der Stamm. Na, ein Löwe hat ja keinen anderen Feind als den Löwen selbst, weißt ihr, ne? Wir sind ja oftmals in Safaris gegangen nach Afrika. Und da sind auch Safaris in Südafrika, wo du hingehen kannst, wo keine Löwen und keine Cheetahs und keine Katzen sind. Weil du merkst etwas, wenn da keine Löwen im Park sind. Die Antilopen oder Springboks, die werden fast zahm. Denn die verlieren ja ihre Schnelligkeit, weil sie in der Zwischenzeit merken, dass da niemand ist, der sie frisst. Und sie sind so, laufen so rum. Du kannst es ja auch hier in Amerika, in Amerika sehen, da sind so viele Rehe, die sind schon bald wie Hunde. Stehen rum, weil da kein Feind ist, der sie zum Tier eines der Flucht machen. Die sind ja Tiere der Flucht. Das ist ja was, ihre Schnelligkeit ist ja die, der Waffen, der sie am Leben hält. Aber wenn da Löwen sind, die Tiere im Park benehmen sich ganz anders, als wenn da keine sind. Na, ein Löwe muss ja kämpfen für seine Frauen. Der wird ja nicht Sexualmatür und geht raus und sagt, ich hole mir mal jetzt eine schöne Frau und fange einen Stamm an. Der muss ja hin und der muss ja den kämpfen. Ein Löwe weiß Instinkt im Unterbewusstsein, dass er ungefähr 2 Jahre hat, seinen Samen und seine Nachschaft hervorzubringen. So, in den 2 Jahren kommen all die anderen jungen Löwen und die fangen ihn an zu bekämpfen. Na, wenn ein neuer Löwe kommt und die Herrschaft übernimmt über die Frauen, weißt du, was geschieht? Das Erste, was die Löwen tun, die töten all die jungen Löwen. Jedes Baby wird getötet. Und wenn die Mutter anfängt, ihre Jungen zu beschützen, der Löwe tötet die Mutter. Weißt du warum? Der tötet die Jungen, weil er weiß, dass er nur so viel Zeit hat, seinen Samen in die Frau, in die Female, dass er seine Kinder kriegt. Nachschafft. So, wenn die Löwin schwanger ist und ein neuer Löwe kam, weißt du, was sie macht? Und sie hat Embryos in ihr. Ihr Körper saugt auf die Löwen, sie wird sie nie gebären. Das ist, was der Herr tut. Na, wenn du in deinem, meinem Leben schaust, Schweine können ja nicht regieren. Das Erste, was du tun musst, sodass das Lamm in dir geboren wird, ist, du musst deinen eigenen Löwen kämpfen. David, bevor er jemals Goliath bezwang, musste, kam ein Löwen. Was hat das der Löwe getan? Er hat ein Schaf gehabt im Maul. Und als er sah, dass er sein Lamm hatte, da ist er hinterhergerannt und hat den Löwen getötet. Und du und ich, wir haben ja Löwen in uns. Da ist ja niemand, der dich aus der Hand Gottes nehmen kann, als du selbst. Und wenn du nicht deinen Löwen bezwingst in dir, das Lamm, die Kairozeiten, die der Herr dir gibt, sein Reich offenbar zu machen, den König zu zeigen, die wirst du verpassen und ich auch. Aber wenn der Herr kommt aus deinem Leben und du willst erleben den König, den Lion von Juda, den Löwen von Juda, aus dem Stamme Judas, da musst du ja kämpfen gegen deine eigene Herrschaft, gegen deine eigene Gewalt. Und du musst Schwung machen in deinem Leben, dass dieser Löwe hervorkommt. Und aus dem Löwen 28 Mal siehst du das Lamm im Buch der Offenbarung. Das Lamm, das aus dem Stamme Juda hervorkam, um seine Herrschaft zu verkündigen. Und weißt du, so oftmals, wir kennen uns ja selbst gar nicht. Und wenn du dich selbst nicht kennst, glaub mal nicht, dass du Gott kennst in dir. Ich habe zu viele Menschen, die haben große Dinge versprochen, Jesus und anderen, wie Petrus. Herr, ich bin doch bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen. Herr, ich bin doch bereit, mit dir zu sterben. Und der Herr sagt, Petrus, du kennst dich ja gar nicht. Der Hahn kräht noch nicht mal dreimal, da hast du mich schon verleumdet dreimal. Und glaub mal nicht, dass Petrus Jesus verleumden wollte. Aber seine Herrschaft in ihm, die Angst und die Furcht, hat er Gewalt über ihn gehabt, dass er Jesus Christus hatte gar keine Kraft in ihm. Und so in unserem Leben, da kommen mir Zeiten, wo du anfangen musst, zu wissen, wer herrscht in dir und wer herrscht in mir. So dass Jesus Christus ist ja nicht nur ein Mann, aber dass der Eigenschaften in dir entwickelt werden, in deinem Charakter, in der Tiefe deines Wesens, durch den Geist des Erleuchtung. Vielmal in unserem Charakter und in unserem Wesen sind wir ja oftmals noch so verwurzelt mit der Frucht des Fleisches. Denn die Frucht des Fleisches kommt ja durch die Generationen. Und manchmal bist du ja gar nicht wie Jesus, du bist ja wie dein Vater. Oder du bist wie deine Mutter. Oder du bist wie deine Oma. Na, wie bekomme ich denn? Deine Oma ist ja gut. Und dein Vater meint, vielleicht ist er auch ganz gut. Aber es ist nicht gut genug. Ich muss ja Jesus gleich sein. Und um Jesus gleich zu sein, ich will ja gar nicht wie meine Nachbarschaft, meine Verwandtschaft sein. Ich muss ja ankämpfen gegen die Dinge in meinem Leben, sodass in meinem Charakter etwas gebrochen wird, sodass Jesus hervorkommt und ich habe eine Erkenntnis und eine Erleuchtung, zu wissen, ganz egal, was ich fühle, ganz egal, was ich für eine Angst habe, ganz egal, wie Menschen mich verweigern und abweigern, ob sie mich hassen oder nicht, da ist eine Erleuchtung von innen, die kommt, dass der Herr etwas tun will in dir und mir. Now, wenn du siehst, was geschieht in dir, oftmals sind ja Samen des Fleisches, die aufgehen. Und du kommst ja nur zum bestimmten Wachstum. Na, wie wachse ich denn? Petrus auch. Petrus hat gesehen Jesus und ist mit Jesus gegangen. Er hat Jesus verleugnet. Er hat Jesus Liebe bewiesen. Und eines Tages, Petrus kam zum Wachsen. Der musste Dinge aufsaugen und aufnehmen und herausbrechen. Und was hat denn der Herr gesagt zu Petrus, als er im Söller war? Und er hat gerochen, wie die Frau, ihre Gastgeberin, kochte. Und als sie das Gericht vorbereitet hatte, ist er eine Vision gehabt. Und weißt du die Geschichte? Kommt ein Laken runter. Und hier sieht Petrus all diese Dinge, die Jude nicht isst. Krebse und Schweinefleisch und Catfish. Und Gott sagt, Petrus, steh auf, töte es und ess es. Warum isst du denn Ding? Dass du es verdaust. Nö, sagt Petrus, das kann ich nicht essen, ich bin doch ein koscher Jude. Weißt du, was der Herr sagt, Petrus? Wenn du das Zeug nicht isst, das Zeug wird dich fressen. Wenn du diese Dinge nicht verdaust in deinem Leben, was musst du denn Petrus verdauen? Cornelius war für ihn wie ein Lobster. Der konnte er ihn gar nicht erkennen. Und Gott wollte Petrus die Offenbarung geben, dass er keinen Respekt hat vor Personen und dass der Heilige Geist ausgegossen wird auf dich und mich in alle Nationen. Na, Petrus konnte das nie wachsen, da hineinwachsen, wenn er nicht aufstand und das verdaute, dass er diesen Mann annehmen musste und er verdauen musste, was die Juden gar nicht wollten. Also viele Dinge, du und ich müssen verdauen. Meinst du, wie viele Vorurteile wir haben in unserem Herzen? Und die Vorurteile blocken ein. Ach, weißt du, warum ich so oft nach Russland gehen musste? Weil ich die Russen hasste. Am Dienstag gehen wir jetzt in eine russische Gemeinde, am Donnerstag sind wir in einer russischen Gemeinde. Was musste ich denn verdauen? Dinge, die uns geschehen sind und Vorurteile, die wir uns gebildet haben. Und der Herr sagt, geh nach Russland. Bin ich gegangen, weil ich so eine große Liebe hatte? Bin gegangen, weil ich gehorsam war? Und als ich dorthin ging, weißt du, was geschah? All die Dinge, die in mir gewachsen sind in den 15 Jahren in der DDR, waren lebend. Du weißt ja gar nicht, was lebend in dir ist, bis du in der richtigen Situation bist. Mensch, stell dir mal vor, nach Jahren kommen wir an der Grenze. Glaubt man nicht, dass ich voller Mut war. Du, all die Furcht, die ich hatte, jahrelang fingen an, meinen Glauben und meine Hoffnung zu fressen. Dass ich meine Hände in die Taschen stecken musste, weil sie so zitterten. Und all die Vergangenheit kam zum Leben. So dass ich Gewalt dem antun musste. Dass ich nicht nach meinen Gefühlen gehen konnte. Dass ich mich zwingen musste, dem Herrn seine Herrschaft in mir zu offenbaren, dass ich Dinge tun konnte, von denen ich rennen würde normalerweise. Dass ich hineingehen konnte in Situationen, die gefährlich waren, die unbequem waren. Und jedes Mal, wenn Gott mir zeigte, dass das meine Kairo-Zeit war, meine Zeit, meine Bestimmung, nicht deine, dann musste ich Gewalt antun. So dass der Löwe in mir, der in mir ist, nicht herrscht. Aber dass aus dem, dass ich mich hingebe zu dem Löwen Judas, aus dem Stamme, aus dem Samen kommt das Lamm, das zeigt Gottes ewige, herrliche, wunderbare Liebe. Und so müssen wir ja wachsen in Gott. Wir wachsen ja nicht nur, weil wir angenehme Predigt hören. Wir wachsen ja nur, wenn wir diese Worte leben lassen in uns. Und wenn wir das machen, was der Herr uns befiehlt, sodass er kommt und seinen Samen in uns hineinbringt, sodass unsere Bestimmung geboren wird und dass wir verändert werden. Durch ihn, dass all der Same von gestern, was wir erlebt haben, keine Ernte mehr bringt. Oftmals haben wir ja Ernte, die bitter ist. Und wir essen und es ist Ernte, die unverdaulich ist. Aber in dieser Zeit, die Gemeinde würde Ernte haben, wo viele, viele Leute kommen, in ihrer Hungersnot nach Liebe, in ihrer Hungersnot nach Treue, in ihrer Hungersnot nach Wahrheit, in ihrer Hungersnot zu sehen, was Leben und wozu wir leben. Dass sie kommen, ist ja nicht genug, dass sie hier sitzen. Sie müssen ja essen von dir und satt werden. Von dem, was du bist in Jesus. Und alles, was du sein musst, oftmals sage ich ja, Jesus, wie kann ich die Generationen und die Nationen segnen? Und der Herr sagt immer zu mir, alles, was du sein musst, ist ein Stück gebrochenes Brot. Wenn das Brot gebrochen wird, dann vermehrt sich es. Die 7000 wurden nicht hungrig durch das Brot, das gebrochen war. Die 5000 waren nicht hungrig und Körbe blieben übrig. Und wenn du und ich ein Stück Brot, du brauchst nicht ein ganzes Brot zu sein, du brauchst nur ein Stück zu werden von dem gebrochenen Brot, dann werden wir Nahrung werden für Nationen und Generationen. In Deutschland wird Hoffnung haben, weil die Hoffnung in dir ist und in mir ist. Weil die Zukunft in dir ist und in mir ist. Und weil Jesus Christus der König aller Könige ist. Und der König aller Könige herrscht in dir und in mir, sodass die Welt sieht, dass in dieser Zeit wir einen König haben, der ein Volk hat, das ihm gehorcht. Würdest du dein Haupt neigen heute mit mir? Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für die Zeit, die wir hier verbringen durften in Deutschland und Stuttgart. Wir sind ja noch eine Weile in Deutschland. Herr, du kennst ja jedes Herz. Herr Jesus, so oftmals haben wir verpasst die Zeiten, die du uns gegeben hast, weil wir blind waren. Weil wir unsere Schmerzen waren größer als die Erkenntnis. Unsere Furcht war größer als die Erkenntnis. Unsere Dunkelheit war größer als die Erkenntnis. Aber heute, Jesus, als du ja dein Wesen uns so klar machst, Herr, wo wir sehen, dass der Charakter stärken und der Geist Gottes etwas in uns erwecken wird, das ewig ist, ist ja nicht nur menschlich, aber göttlich. Und Herr, heute Abend bitte ich dich, dass meine Brüder und Schwestern Mut haben, ihren Löwen zu konfrontieren. Herr, dass sie ihren Willen konfrontieren und ihre Verlangen konfrontieren. Herr Jesus, so oftmals können wir ja nicht nach unserer Sehnsucht frei werden, weil unsere Herrschaft zu groß ist und wir wollen so alles kontrollieren und in Kontrolle haben. Aber Herr, heute, lass uns wie Vögel sein, die aus dem Nest fallen. Herr Jesus, wir wissen ja nicht, was es ist zu fallen. Und dass du kommst und uns wie eine Mutter, wie eine Adlersmutter, die ihre Jungen untergürtet, sodass wir lernen zu fliegen. Dass wir wissen, dass keine Begrenzungen in unserem Leben kann uns halten vom Wachstum und was Gott will in unserem Leben. Herr Jesus, hilf du uns heute Abend Entscheidungen zu treffen, die Lebensveränderung bringen. Herr Jesus, oftmals geben wir der Sünde Schuld, aber die Sünde hat Kontrolle in uns, weil wir keine Entscheidungen treffen gegen die Sünde. Und heute Abend bitte ich dich, lass Menschen Entscheidungen treffen gegen die Sünde. Herr, wo wir fehlen und versagen und wo wir gebunden sind. Herr Jesus, du willst uns frei machen. Wir danken dir für Deutschland, Jesus. Und lass das Lamm. Gib mir den Zeitpunkt des Lammes. Meine Kairo-Zeit. Wo ich zeigen kann, wer Jesus ist. Jesus, du kannst uns verändern. Nur wenn wir Ja sagen. Und Herr, als David den Löwen schlug, der Löwe von dem Stamme Judas war geboren, um Jesus hervorzubringen, den König der Könige und der Herrscher. Ich könnte dir eine Einladung geben, jetzt zum Altar zu kommen, aber ich werde es nicht tun. Weißt du warum? Weil da Zeiten sind in deinem und in meinem Leben, wo du das ganz alleine tun musst. Wo du Ja sagst auf deinem Platz, Ja sagst in deinem Herzen, Ja sagst in deinem Leben. Und wenn du das tust, wenn du jetzt Ja sagst, Herr, am Ende erinnere ich daran, ein Löwe hat keinen anderen Feind als ein Löwe selbst. Und Jesus ist der Löwe. Und oftmals sind wir, die den Löwen Judas bekämpfen. Aber heute lege diesen Löwen zu Füßen, zu den Füßen Jesus. Und wenn du das tust, Gott wird dir eine neue Erleuchtung, eine neue Sicht geben für dein Leben. Herr, ich bitte dich, dass du Deutschland segnest. Das ist Deutschland. Jede Frau, jeden Mann, jedes Kind. Dann gib es großen Mut zur Wandlung in der Liebe und in der Kraft und in der Hingabe. Heiliger Geist, komm du jetzt und berühre jedes Herz. Und lass in uns etwas aufgehen durch deinen Geist. Das ist ganz egal, was von außen kommt, dass wir wissen, dass wir geboren sind, unsere Bestimmung zu leben. Segne dein Volk in Jesu Namen.
Ich möchte gerne, dass wir alle nochmal die Augen schließen. Und vielleicht ist jemand hier heute Abend, der Jesus noch gar nicht kennt und noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hat, noch nie sein Leben auch Jesus gegeben hat. Oder vielleicht schon mal bei Jesus war und wieder weggekommen ist. Und wenn du da bist heute Abend, möchte ich gerne auch noch die Möglichkeit geben, dass du eine Entscheidung treffen kannst für Jesus heute Abend. Dass du die Möglichkeit hast, ihn einzuladen in dein Herzen. Und wenn du da bist heute Abend, oder wenn sie da sind heute Abend, und sie spüren in ihrem Herzen diese Liebe, sie haben spürt heute Abend, da ist mehr da als nur Menschen, da ist Gott ist da, seine Gegenwart ist da, dann möchte ich sie einladen, eine Entscheidung zu treffen für ihn. Und es auch kundzutun, einfach indem sie ihre Hand erheben, zu Gott hin und sagen, Jesus, ich möchte heute Abend diese Entscheidung treffen. Ist jemand da heute Abend, der diese Entscheidung treffen möchte und sagt, ich möchte mein Leben Jesus geben. Ich möchte mich entscheiden für ihn. Ich möchte mein ganzes Leben ihm anvertrauen. Wenn jemand da ist, können Sie kurz Ihre Hand heben als ein Zeichen zu ihm, dass Sie diese Entscheidung treffen wollen für ihn. Was ein Zeichen, diese Entscheidung, wenn jemand da ist, kurz seine Hand heben. Wenn Sie jetzt nicht den Mut haben, also zu machen, möchte sie einladen, nachher auch zu kommen, nach dem Gottesdienst, dann wird er hier zu Sigi nach vorne oder zu anderen Mitarbeitern oder zu mir, damit ihr diese Entscheidung auch festmachen können. Sigi, vielen, vielen Dank für dieses Wort. Ermutigung. Ja. Vielen, vielen Dank.